Happy New Year, Happy New Year.
Aber was ist denn da los?
Willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen.
Ein neues Jahr für uns?
Ein neues Jahr für die letzten Detektive. Euren Podcast zur Sci-Fi-Noir-Krimi-Hörspielserie Der letzte Detektiv, die im Bayerischen Rundfunk in den 1980er und 1990er Jahren ausgestrahlt wurde.
Ja, und wir starten das Jahr 2024 der 2020er Jahre mit einer neuen Episodenbesprechung, und zwar Nummer 15.
Die den wunderschönen Namen Schneewittchen, Nomen est Omen, trägt.
Schneewittchen, aha. Und wer sind die Zwerge? Oder Entschuldigung, wie hießen die nicht Zwerge, sondern Zierzwerge? Nein, Zierfiguren. Jonas und Sam, sind das die sieben Zwerge? Nein.
Das wird auf jeden Fall noch zu eruieren sein.
Gut, worum geht es in dieser Folge?
Oberflächlich sollen Jonas und sein getreuer Computerbuddy Sam angeheuert werden, dem explodierenden Kokainimport aus Lateinamerika Einhalt zu gebieten. Aber natürlich wissen wir, dass da ganz andere Kräfte wohl im Hintergrund ihre eigene Agenda verfolgen. Und bitte, wann kann man denn schon der DroPo, also der Drogenpolizei, glauben? Schöne Grüße an Miami Vice Fan Martina Behring. Immerhin, die Folge, die im Herbst 2011 spielt, passt zur Wetterlage hier in München, denn auch hier türmt sich der Schnee.
Nicht nur in München, auch in Köln. Und in Köln bleibt der Schnee eigentlich nie liegen, außer heute. Also auf dem Boden allerdings und nicht in diversen Nasen geschnupft.
Dann würde ich vorschlagen, steigen wir einfach mal fresh, wie wir sind, in die Szenografie ein. Und wir eröffnen mit etwas, was vielleicht so mancher Hörer, so manche Hörerin selbst kennt. Man stöbert am liebsten natürlich wo? Richtig, in einem Antiquitätenladen. Und Jonas ist genau in einem solchen zu Beginn der Folge. Jonas ist schlecht gelaunt. Vielleicht sogar zeichnet sich hier der Anfang einer kleinen Depression ab.
Oh, jetzt wird's mental, psychologisch.
Ja, also er fühlt sich irgendwie nicht am rechten Platz in dieser Welt, in diesem Babylon. Es läuft nicht so gut. Selbst seine einzige Hoffnung, die Postkarte, die er entdeckt, und zwar die Printpostkarte, eine Papierpostkarte mit Humphrey Bogart drauf, die ihn in dem Film zeigt, The Big Sleep, die kann ihn nur temporär aufmuntern, aufheitern, weil er nämlich erfährt, dass diese Karte, so sagt es der Ladenbesitzer, 400 Euros, man beachte das S, 400 Euros kostet. Und Jonas, der Freund der Modalverben, sagt, er wolle zwar wollen, aber er kann nicht können.
Yeah, I
Ja,
wish
das
I
ist
could, but I don't want
genau.
to.
Es ist also viel zu teuer. Und das macht dann also auch nicht bessere Laune und er beschließt, diesen Laden erstmal zu verlassen. Und dann, things are getting into motion, Thorsten.
Jetzt passiert etwas, denn Jonas wird, naja, in diesem Moment dürfen wir es wohl noch festgenommen nennen. Und zwar durch zwei, beziehungsweise einen alten Bekannten und einen neuen Bekannten. Einmal Kommissar Brock, liebevoll Bröckchen genannt, von der Kripo. Das müssen wir euch nicht darlegen, wofür das eine Abkürzung ist. Und dem, wie du es so schön betitelt hast, Vollzugsrambo Wachtmeister Quecks. Und da stellte sich bei mir natürlich gleich eine gewisse, Moment, diesen Namen kenne ich doch, Idee ein. Stellen sich Ideen ein, egal. Dieser Wachtmeister Quecks ist offenbar benannt nach einem Märtyrer der Nazi-Bewegung, also einem propagandistisch ausgeschlachteten, nicht real existenten, nämlich dem Hitlerjungen Quecks aus dem gleichnamigen Propagandaroman und Film, in dem sich ein, naja, sagen wir, heldenhafter Fragezeichen. Jungnazi seine Märtyrersporen verdient, indem er ein Zeltlager der Hitlerjugend vor einem Angriff der bösen Kommunisten beschützt und für seine heldenhafte Tat dann mit dem Gesicht im Dreck landet. Ja, Dreck ist das Ganze auch im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ein absoluter Nazi-Propagandafilm aus dem Jahre 1933. Und wenn ihr noch nie etwas gehört habt von Hitlerjunge Quecks, dann hat das damit zu tun, dass es ein Propagandafilm aus dem Jahre 1933 ist, der heute als sogenannter Vorbehaltsfilm der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung gehandhabt wird. Das bedeutet, wenn man da kein Bildungs- und/oder akademisches Rechercheinteresse daran hat, dann darf man diesen Film nicht zeigen. Also Wachtmeister Quecks, wahrscheinlich ein Zeltlager davon entfernt, für die falsche Sache als Märtyrer zu enden.
Genau, und Kommissar Brock pfeift dann diesen scharfen Hund ein bisschen zurück und sagt: Moment, Moment, es handelt sich um ein Missverständnis. Hier geht es doch gar nicht um eine Festnahme, hier geht es um eine nachdrückliche Einladung, uns zu begleiten. Und Jonas, der weiß genau, wie weit er gehen kann und darf und soll und beschließt erstmal, sich also hier nicht die Fresse polieren zu lassen oder Schlimmeres von Quecks, sondern er kommt einfach mal mit. Und die Fahrt geht, Szene 2, Obacht aufgemerkt, in die zentrale Sicherheitsverwaltung. Und das hat auch schon Sex and Crime Vibes, denn Thorsten, wen trifft er da denn wieder?
Eine attraktive Frau im schwarzen Kleid und einen Mann in ebenso guter Kleidung, der allerdings, so wie Jonas sagt, nicht mehr ganz neu ist. Die Frau entpuppt sich als, wir haben schon länger nichts mehr von ihr gehört, Judith Delgado, und der Herr ist ein Sicherheitsdirektor mit dem wunderbar sprechenden Namen Mustermann, der Chef der Drogenpolizei. Nicht Druko, sondern Dropo.
Druckkommentarsache 111-0815. Mustermann, ja, sag mal,
Ja.
Thorsten, ist es nicht so, wenn man sich einen neuen Geldbeutel kauft, dann ist doch immer so ein Fake-Personalausweis drin mit Herrn Mustermann?
Herrn oder Frau Mustermann, wahrscheinlich sind die beide Models für Fake-Personalausweise. Ja, das ist wieder ein schöner Kosername. Get it? Gerne, das ist jetzt heute mein Dad-Joke für den Tag. Ja, dieser Mensch, der auf Passbildern sich herumtreibt, ich habe mal spekuliert, vielleicht ist das, damit man nicht ihn wegen seiner kriminellen Machenschaften überführen kann. Das ist jetzt etwas der ganzen Sache vorweggenommen. Oder es war einfach nur ein lustiger Name. Und ich meine, es heißen ja auch Leute Mustermann, die Armen. Denen glaubt man wahrscheinlich dann nie, dass ihr Personalausweis auch wirklich der echte ist. Eine Sache, die mich etwas persönlich getroffen hat, als Jonas mit seinen 44 Jahren von Judith noch als gut in Schuss für sein Alter betitelt wird und nachdem ich so langsam aber sicher auch auf dieses Alter zusteuere, aua, das hat so ein bisschen wehgetan.
Wie Hörer und Hörerinnen natürlich wissen, wurde ich ja vor kurzem erst 45. Und ja, also ich verstehe natürlich, dass auch
Ja, also
mich der
letztes
Lauch.
Jahr warst du auch noch gut in Schuss für dein
Genau,
Alter.
das ist ja ein guter Schuss. Judith Delgado, die mich natürlich auch als flotte Love Machine bezeichnen würde, das steht fest. Die sitzt hier, man muss es so vorstellen, im Raum sind jetzt der Brock, den stelle ich mir so am Rand stehend vor, aber ganz klar, wer hier die Ansagen macht, auf der einen Tischseite stelle ich mir vor, Delgado und Mustermann und auf der anderen Seite ein dahin gepflanzter Jonas. Und während zwischen Jonas und Judith, da herrscht eine Grundspannung, kann man auch so sagen. Man merkt also, die haben eine gemeinsame TZ, PZ, Vergangenheit. Und Mustermann ist davon sichtlich und hörbar immer wieder irritiert und sagt, ihre persönlichen Animositäten sollen wir mal zurückstellen. Wir reden jetzt strictly mal über den Fall. Wir reden jetzt darüber, warum Jonas eigentlich hier bei uns im Büro sitzt. Und man kann das ganz kurz machen. Jonas soll praktisch als eine Art Freelancer im Auftrag des Staates eingreifen. Wie schon in der Zusammenfassung der Folge so angekündigt, geht es darum, ihn anzuwerben, um dem Kokainschmuggel aus Costaguana einzudämmern. Moment.
Costaguana.
Costaguana. Does it ring a bell, Thorsten?
It ringeth a belleth, denn Costaguana ist jener Staat, in dem Jonas sich im Fall Schlachthaus schon einmal herumgetrieben und man könnte sagen herumgeschlagen hat.
Und er hat keine guten Erinnerungen daran, das sagt er ja auch selbst, denn er hätte ja fast, wäre er als Stück, also aufgeschlitztes Organ, Lieferantenstück gelandet selber dort. Okay, er sagt, egal was Sie vorhaben, ich möchte diesen Auftrag nicht annehmen. Auch wenn Sie mir Geld bieten, dies, das, jenes, ich werde diesen Job nicht machen.
Nein.
Aber jetzt, Thorsten, was wäre Jonas, wenn er nicht auf die urälterlichste Masche der Welt reinfallen würde?
Ja, Judith triezt ihn nämlich und sagt, ja, der Jonas, ich habe es Ihnen ja gesagt, Mustermann, der ist einfach emotional unstabil, wie sie sagt, emotional instabil und für größere Aktionen nicht geeignet. Also mit dem hätte man es gar nicht erst anfangen sollen. Das ist eine gute Entscheidung, dass er uns jetzt die Entscheidung abnimmt und das selber ablehnt, weil den hätten wir eh nicht brauchen können. Jonas ist dann natürlich gehalten zu sagen, haha, no, nur weil du das nicht willst. Judith, mache ich natürlich mit in eurem Fall. Und Judith enthüllt dann sehr schnell, dass das genau ihr Plan war, dass eben diese emotionale Instabilität, die bei Jonas auch irgendwo so zwischen Imposter-Syndrom und toxischer Maskulinität aus Bogart-Filmen landet, immer wenn man ihm sagt, er soll es nicht machen, dann macht das doch. Die hat dann dazu geführt, dass Judith genau das gekriegt hat, was sie wollte. Jonas übernimmt den Fall. Noch
Genau.
eine kurze Sache zu Judith, was mir auch auffiel. Sie hat gleich und sofort Jonas' neue Beziehung zu Yolanda nix kommentiert und auch sehr abschätzig. Wieder eigentlich eine nette Kontinuität und ich bin wieder froh, dass Yolanda nix nicht Teil dieser Folge ist, nachdem diese Beziehung eigentlich ja nicht so wunderbar funktioniert. Wobei sie ja in der zweiten Folge um einiges sehr kompetenter und sympathischer rüberkam.
Ja. Ja, und vielleicht noch mehr zum Setup dieses Falls. Mustermann erklärt nämlich lang und breit das eigentliche Problem. Also wir haben ja bisher erfahren, es gibt diese Kokainschwemme im Land. Und das Problem ist so ein bisschen, das Kokain kommt über, also der Organisator dieses Kokainhandels ist der Generalkonsul dieses Landes, Costaguanas, mit Namen Hugo Moreno.
Hugo Moreno.
Moräne wahrscheinlich übersetzt. Weiß man nicht genau. Auf jeden Fall, er ist so ein bisschen, und das Problem ist jetzt, der ist so ein bisschen unantastbar. Er ist nicht nur Generalkonsul, das ja eh schon diplomatische Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn man da eingreifen möchte, aber er ist zudem natürlich ein Verbündeter. Thorsten, warum ein Verbündeter?
Naja, die Costaguanesische Regierung ist Teil der europäisch-amerikanischen Allianz, mit denen die Vereinigten Staaten von Europa verbündet sind. Also ist man da natürlich gehalten, die machen zu lassen, was man will. Das stellte sich bei mir so ein bisschen so ein kaltes Krieg-Feeling ein, ne? Also diese amerikanische, wir unterstützen den Diktator, weil at least he's our bastard, also diese Idee. Interessant fand ich dabei auch diese Welt, in der die europäisch-amerikanische Allianz angesiedelt ist, weil anscheinend gehört Mittel- und oder Südamerika auch dazu. Das hat so Parallelen, aber nicht ganz die gleichen ja, Bewandtnisse wie im echten Kalten Krieg. Finde ich eine schöne Alternativrealitätserzählung. Vor allem, also ich schaue mir ja gerade wieder For All Mankind an. Das ist ja diese Science-Fiction-Serie, die eben auch in einer parallelen Realität jetzt genau langsam sich an diese Zeit herantastet. Und wieso der fiktive Kalte Krieg weitergeschrieben ist, finde ich immer sehr, sehr interessant. Die andere Seite daran ist natürlich die Regierungen, die über den Kopf der Menschen Dinge entscheiden und die sich auch nicht dafür zu gut sind, quasi den Gegenteil vom War on Drugs hier zu machen, so, und die Drogen hochoffiziell ins Land zu lassen.
Ja, Denn sie brauchen also diesen Verbündeten nicht nur für die Organe. Dieser Organhandel, der besteht ja weiter, wie hier auch in dieser Serie, in dieser Episode offenbart wird. Und jetzt gibt es eben noch ein zweites, sagen wir mal, einen zweiten Finanzfluss im weitesten Sinn des Wortes. Und du hast auch noch eine schöne Notiz hier angefertigt, und zwar: Dieses ganze Projekt soll unter dem Codenamen Schneewittchen laufen. Klar, Schneewittchen, ja. Da muss ich gleich mal eine Nase hochziehen, natürlich.
Und ich dachte, ich hätte den schlechten Dad-Joke, ne?
Naja, 2000 Euro. Tja, der Sonderfonds für Mitarbeiter schreibst du hier. Vielleicht möchtest du noch kurz einen Satz dazu.
Naja, der Sonderfonds für freie Mitarbeiter, das klingt so ein bisschen, als hätte sich der freischaffende Autor Kose hier so leicht seinen Frust vom Leib geschrieben, wie viel Geld man denn mit Hörspielen verdienen kann. Who knows? Verständlich ist es auf jeden Fall sehr.
Ja, wir mutmaßen, dass der Bayerische Rundfunk damals in D-Mark bezahlt hat und nicht in Kokainpäckchen. Aber man weiß es ja nicht. Alles
Naja,
ist möglich.
also das waren die 80er.
Es waren die
Da
80er.
gibt es doch genug Oral History, dass man da mal rausfinden kann, wer von wem da Kokain gekauft hat. Die ganze Schickeria war da sicher nicht unbefleckt.
Falco schlief schließlich umsonst nicht nie. Wir machen einen Sprung, also kurzum, Jonas sagt: Damn, Judith, du hast mich mal wieder reingelegt, aber gesagt ist gesagt, dazu steht
Mann
er
seines
auch.
Wortes.
Genau. Und Mustermann sagt noch, daran wird sich zu erinnern sein: Jonas, machen Sie sich mal keine Sorgen, ich bin Ihr Man, vertrauen Sie mir einfach. Wir werden Ihnen noch, und jetzt Achtung, die Klapperschlange New York, wir werden Ihnen einfach einen Chip unter die Haut setzen, dann wissen wir immer, wo Sie sind. Das ist doch auch zu Ihrer Sicherheit. Da widerspricht Jonas nicht und auch Sammy widerspricht nicht, was mich sehr gewundert hat, aber okay, für die Handlung ist es jetzt wichtig, dass es vielleicht passieren kann erstmal. Wir befinden uns nämlich jetzt in der dritten Szene und die führt uns in das Stammlokal ins Casablanca. Und dort heißt es nicht umsonst, auf die Frage Jonas noch im Sicherheitsbüro: Wann geht's los? Und dann sagt der Mustermann: Machen Sie sich keine Sorgen, wenn es losgeht, dann werden wir Sie schon finden. Don't call us, we call you. Jonas sitzt also am nächsten Tag im Casablanca und wird von Judith aufgesucht. Und was passiert jetzt hier?
Judith gibt ihm den heiß ersehnten Ring.
Och, wie
Also
nice.
leider nicht Verlobung oder Ehe, sondern Tracking-Ring. Also, stell mir das fast so vor wie ein, wie heißen diese Ringe, die alle gekauft haben, anstatt von irgendwie ihren Smartwatches, die dann aufpassen, wie dein Herzschlag ist. So ein technischer Überwachungsring, so stelle ich mir das vor.
Ich glaube, Cockring.
Meinst du? Bist du sicher? Ist das nicht eher französisch? Heißt das nicht eher Cochran?
Le Coquemort.
Le coq est mort, le coq est mort.
Ja, da hast du also Tolkien'sche Vibes hast du da.
Ja, ihm wird der goldene Ring angelegt, um alle zu binden. Also zumindest Jonas. Ring der Macht, Ring der Demonstration der Beziehung, wie auch immer. Also Judith wollte ihm einen Ring geben und eben keinen Tracker implantieren. Wir werden uns fragen, warum, beziehungsweise das tun wir jetzt und es wird beantwortet werden.
Ja, Jonas gab ihr seinerzeit einen Korb, jetzt bekommt er von ihr einen Ring zur Überwachung. Ja, wie läuft jetzt Operation Schneewittchen eigentlich ab? Man hat sich da einen genialen Plan überlegt.
Genau, ab geht's ins Kolosseum. Nein, wir sind nicht in Rom, wir sind in der nicht kreativ benannten Martial und Mortal Kombat, Martial Arts und Mortal Kombat Arena Babylons, dem sogenannten Kolosseum. Und da passieren ja Kämpfe auf den Tod, also Kolosseum ist wirklich wörtlich zu nehmen. Allerdings gibt es da auch den sogenannten Rollerball-Sport für die breite Masse, wie Jonas sagt. Also die können sich da ihren Rollerball reinziehen. Rollerball auch ein, sagen wir mal, leicht letaler Sport. Bekannt vor allem aus dem Science-Fiction-Film Rollerball. unglaublicherweise mit James Caan von 1975, gab dann auch ein Remake 2002. Ich glaube, die Filme sind beide nicht so wahnsinnig gut, aber der
Was
75er,
tust du mir an?
75er hat durchaus einige Vibes, mit denen ich weiterarbeiten kann. Denn du und ich wissen, dieser Film ist nicht nur Science-Fiction-Klassiker, sondern auch ein Münchner Original. Denn der wurde fast komplett, also ein bisschen in London, aber die Außenszenen relativ viel in München gedreht. Die Rollerball Arena, also wenn ihr mal euch Hard-Hitting Rollerball schauen wollt, dann findet euch ein in München in der Rudi-Sedlmayer-Halle. Da wurde das nämlich gedreht. Und auch das BMW-Hauptquartier hat eine große Rolle. Ich habe ja mal nahe des Olympiaparks gewohnt, lange Jahre, und kam da immer vorbei auf dem Weg in die Stadt. Und ja, es ist sehr, sehr offensichtlich, dass es sich in diesem Film bei dem Hauptquartier der bösen Corporation um das BMW-Hauptquartier handelt. Norman Jewison, der Regisseur, der das Ganze fabriziert hat, wurde 1926 geboren. Und ich habe heute nachgeschaut, also entweder belügt mich das Internet oder der lebt immer noch. Also Science-Fiction-Klassiker produzieren scheint einen langlebig zu machen. Der hat auch Filme wie The Thomas Crown Affair gemacht oder In the Heat of the Night. Und da leite ich mal ganz elegant über in meinen Zweitpodcast. Moonstruck mit Cher und Nicolas Cage, dem ich mich in diesem anderen Podcast bald einmal widmen werde. Hint, hint. Nun gut, genug Eigenwerbung. Zurück zum Plot. Was passiert?
Ja, man kann auch sagen, dass ich natürlich auch sch nicht schlecht gestaunt habe, als der Begriff Mortal Kombat fiel. Natürlich wissen Freunde geneigter Digitalspielkultur um den Klassiker, den vielleicht kecksten Street Fighter 2 Konkurrenten Mortal Kombat. Also das war natürlich weit vor der großen Ed Boon Mortal Kombat Zeit. Aber es kommt
Aber mit
also.
MK, das fand ich interessant. MC, da
Ja, das stimmt.
lag Cosa neben dem Trend.
Ja. Es ist nur so, dass der
Moreno.
der hat sich
Spanier?
einen,
Nein, Südamerikaner. Jonas
richtig,
Wagner
der hat
mit.
sich einen exzellenten Platz gesichert im Kolosseum und beobachtet also die Kämpfe auf Leben und Tod. Und hier gesellt sich Jonas wie ganz zufällig als Söldner für dies und das, als interessierter Zuschauer direkt daneben. Und nun ist der Plan, dass die Kämpfer, die Moreno da sieht, das sind auch gecastete Kämpfer praktisch, eingeschleust vom zentralen Sicherheitsbüro. Die sollen dann ein Attentat, ein Scheinattentat auf Moreno verüben. Und Jonas soll als heldenhafter, zufällig involvierter Zuschauer hereinspringen, sodass ein Vertrauensverhältnis zwischen Moreno und ihm entsteht. Und es läuft nicht ganz so wie geplant. Jonas wehrt einen Angreifer ab. Das war noch so im Drehbuch vorgesehen. Aber der zweite Angreifer und der Schauspieler sozusagen bezahlt seinen Scheinangriff mit seinem Leben. Denn Moreno hatte eine unglaubliche Feingefühle, kaufte sich eine asiatische Killerschönheit.
Indest.
Ach so, ich bin genauso ungeschickt hier wie das zu asiatisch Lesende aus den 80ern. Okay, also ist ganz fürchterlich, was jetzt passiert. Nämlich, Moreno kauft sich eine Killermaschine, einen Killerroboter in ekliger Weibsform. Aber die ist eine Ninja-Kämpferin. Und als solche sagt sie Sachen wie Hi, Hi,
Eigentlich sonst auch nix.
Hi. Also diese gefügige kleine süße Lotusblüte mit dem asiatischen Touch of Death, die sorgt dafür, dass der zweite Angreifer das mit seinem Leben bezahlt und sie schlitzt ihm, glaube ich, die Kehle auf, richtig?
Ja, die ist leicht rot danach. Die Killerin hat nämlich Rasiermesserklingen unter den Fingernägeln versteckt. Das finde ich schon, also bei mir zieht sich da schon alles zusammen, das stelle ich mir sehr unappetitlich vor. Ich habe mich auch gefragt, das ist so eine Sache, die ich nicht so ganz verstanden habe, weil die scheint sich ja doch sehr zu benehmen wie ein Mensch, aber wird eigentlich so fast als Robokillerin eingeführt. Sie wurde zumindest gekauft. Also die Frage hat sich mir da gestellt, ist das vielleicht so ein Cyborg? Ist da vielleicht irgendwie so in Japan eine genetische Firma, die irgendwie Menschen in Töpfen heranzüchtet, um Killermaschinen zu werden? Das ist eigentlich so ein Teil von der Jonas-Welt, über den ich gerne noch mehr wissen wollen würde. Aber nein, alles, was wir kriegen, ist leicht platter Rassismus und sehr viel Hi-Hi.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass da natürlich zum Zeitpunkt dieser Produktion, in den 80ern auslaufend, dieser typische, wow, diese Japaner und Cupholder, Toyota, Auto,
Videorekorder.
geil, was die alles drauf haben, welche Spielzeuge die. Das ist vielleicht dann so der Gipfel der Hochtechnologie in dieser Hinsicht. Hat vielleicht Koza das auch in Japan vermutet, dieses, wie du sagst, schon Cyborg, dieses Mischwesen aus Mensch und Maschine in einem Frauen. Wahrscheinlich, wenn man hier die Chat-GPT-Bild-Bildmenschen da fragen würde, dann würden die gleich wieder so ein dralles Weibstück mit so Mandelaugen rauszeichnen, sowas Greisliges.
Ja, so ein bisschen Blade Runner das Ganze, ne? Also mich hat das auch da hatten wir ja auch schon über diesen Techno-Orientalismus geredet in den ersten Folgen. Und ja, also der letzte Detektiv ist letztlich auch ein Kind des Blade Runner Sci-Fi-Booms, würde ich es jetzt mal nennen. Also Blade Runner war jetzt nicht so erfolgreich als Film, aber war natürlich sehr einflussreich.
Ja, diese Verbindung, also scheint auf den ersten Blick scheint jetzt dieser Plan trotzdem aufzugehen, weil Moreno und Jonas, der sich hier, wie nennt er sich, Yogi? Nee.
Judokus Yogi. Also
Genau.
werde ich mir, glaube ich, als Künstlername raussuchen, wenn ich mal in einer deutschsprachigen Rapband spiele. Aber ansonsten finde ich das nicht zu viel zu gebrauchen. Das ist
Ja.
jetzt kein besonders guter Deckname, wenn man ihn unter Jonas kennt, möchte ich nur sagen.
Ja, die beiden Freunde, sie sehen, Zuhörer sehen meine Anführungszeichen, freunden sich an. Blitzschnell funktioniert das. Sogar Jonas geht es in auffälliger Weise schnell, wie er mir da für sich so kommentiert. Aber was soll's, was kann schon schief gehen? Moreno lädt also Jonas ein, komm doch mit zu mir nach Hause, du kleiner süßer Bengel, denn da kann ich dir noch viel mehr von meinen Plänen verraten und dich als Freelancer für das schmutzige Business anstellen. Aber Thorsten, was geschieht dann dort zu Hause? Ist es etwa eine Falle?
Es ist eine Falle. Das hätte jetzt wirklich keiner von uns gedacht, dass diese offensichtliche Falle eine offensichtliche Falle ist. Denn Moreno, also das ist sehr schön, wie wirklich schnell, wie du sagst, er ihn da in seine Organisation einspeisen will und eigentlich ihm sagt, hey, ich bin so ne, nebenbei auch mal so krasser Drogenhändler. Hast du Lust irgendwie so bei dem ganzen Narko-Zeug mitzumachen? Und da denkt sich Jonas schon, geht jetzt ein bisschen schnell. Und ja, dann wird ihm der Kühlraum nahegelegt zur Inspektion. In dem Moment, wo er sagt, nee, also komm ich lieber zurück, wenn ich einen Mantel anhab und eine Flasche Whisky dabei, da wird er dann reingekickt in den Kühlraum und die Tür zugemacht, denn man weiß natürlich, wer er ist.
Genau. Er wundert sich noch, warum konnte ich eigentlich nicht mit meinen, ich habe ja auch die aus dem Arktischen Krieg, die Martial Arts Skills. Gut, er sieht zwar ein, die Killer-Roboterfrau, die hat zwar eigentlich eine andere Liga, aber ich hätte doch zumindest so ein bisschen mithalten können. Dann wird er aufgeklärt, nämlich von seinem besten Freund, als sie da im Kühlhäuschen sitzen und Moreno schaut so ein bisschen durchs Bullauge gefühlt und sagt so, ha, 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 ich mach den Power-Bösewicht-Move, ich würde dir gern beim Sterben zusehen, aber leider habe ich schon eine andere Veranstaltung, ich muss nämlich zu einer Ausstellung, da sind so ein paar Liberal Arts White Dudes, die sind sehr dämlich, denen erkläre ich jetzt einmal die Welt. Tschüss, bis dann.
Ja, das ist eine sehr schöne, ja, also glaube ich, so Send-up von dem Kulturbürgertum, das sich irgendwie so jegliche Ausstellungen reinzieht und denkt, es ist sehr gebildet und eigentlich auch dann hinters Licht geführt wird von allen möglichen Leuten. Die Sache ist nämlich diese, Jonas hat so gar nicht um sich schlagen können, um sich zu wehren. Denn er hat plötzlich irgendwie schwarz gesehen, denn ein Blitzschlag hat ihn getroffen. Und im Kühlhaus offenbart sich dann auch, wie es zu diesem Blitzschlag kam.
Genau. Dieser wurde praktisch fern ausgelöst. Und das Einzige, was er sozusagen Fremdes am Körper trägt, ist, Überraschung, der Ring.
Um ihn zu binden in der Dunkelheit.
Genau. Jetzt möchte man im ersten Moment ja meinen, oh, der Ring hatte doch von Judith bekommen. Möchte Judith etwa Jonas ausschalten, kalt stellen sozusagen?
Ist sie so sauer auf ihn?
Aber Sam und Jonas wissen natürlich, nein, es hat andere Gründe. Sie werden das erstmal nach hinten schieben, was damit auf sich hat, aber sie können zumindest jetzt diesen Ring einsetzen, um zu fliehen. Das machen sie dann mit einem ollen Trick. Sie locken praktisch die Cyberfrau, die öffnet für sie die Tür und sie beugt sich über ihn drüber und sie können das System von innen öffnen. Sam, da kommt nämlich etwas, genau, an der Stelle kommt er etwas raus. Genau,
Tom. Sam weiß Dinge, die er eigentlich nicht wissen sollte. Genau. Und als Jonas nachfragt, ja Moment, warum kennst du jetzt den Code, wie wir aus diesem Kühlraum rauskommen, also warum weißt du über das ganze Zeug Bescheid? Und Sam faselt erst was von einem netten Computer bei der Sicherheitsbehörde, an den er sich irgendwie rangemacht hat. Das klingt in unseren Ohren und in Jonas' Ohren wenig überzeugend. Und Jonas suspektiert dann auch etwas. Und zwar was?
Sag mal, Sam, kann es sein, dass du etwa mit Judith in Kontakt stehst?
Sam und Judith gegen Jonas vereint, das ehrlich gesagt fand ich einen schönen Twist. Also irgendwie hat man ja jede Folge den Twist, dass Jonas wieder übers Ohr gehauen wird und wie genau es passiert, ist jedes Mal anders. Dass jetzt Judith und Sam und Judith konnten ja eigentlich nie miteinander unter einer Decke stecken, das fand ich schön, das fand ich neu.
Das ist richtig, aber okay, also jetzt geht es ja erstmal darum, das eigene Leben zu retten, da ist es vielleicht Jonas auch ganz recht und er stellt sich also ausgenockt, dumm und schlafend und als sich dann die Killermaschine über ihn beugt, da versetzt er ihr einen Stromschlag, egal wie schnell sie ist, so schnell kann sie gar nicht sein und so gelingt also Jonas und Sam die Flucht und dann erleben wir schon, da dank Morenos Dummheit, der ja angekündigt hat, wo er zu finden sein wird, können jetzt Jonas und Sam da schleunigst hinsausen und Achtung, während dort, also nächste Szene im Ausstellungsraum, der vortragende Moreno erklärt gerade noch in großen Worten, was Sache ist.
Ja, die Indios aus seiner Heimat, die große Kultur hier geschaffen haben, das ist eigentlich ja sehr progressiv, was der Moreno da so macht, ne? Und eigentlich auch in Zeiten, in denen sehr viel über indigene Kunst und wem was weggenommen wurde und was das britische Museum jetzt wieder gemacht hat, viel geredet wird, sehr aktuell. Und Moreno ist natürlich als so leicht schleimiger Repräsentant, der natürlich auch aus der Eliteschicht dieses Landes kommt und der nicht wirklich viel zu tun hat mit den indigenen Indio-Künstlern, aber sich natürlich dann daherstellt und wie, ja, das ist ja große Kunst eigentlich und nur nicht in dieser westlichen Linse, über die wir sonst hier verfügen.
Genau. Also spricht er über jene, über Kunst und ist natürlich auch von Jonas ein bisschen albern, aber wahrscheinlich kann er es einfach nicht zurückhalten. Statt sich einfach in den Saal reinzuschleichen und ihm auf der Bühne zu stellen, ruft er einfach, sobald er drin ist. Was war das?
Emotional instabil.
Ach so, stimmt.
Ist er, ne?
Genau. Kann er seinen Triumph nicht verbeugen, dass er rauskam und schreit also praktisch durch den ganzen Saal. Haha, mit mir haben sie wohl nicht gerechnet, junger Mann. Moreno erbleicht und sprintet los. Und jetzt beginnt eine Verfolgungsjagd, die uns wieder, und das finde ich ganz schön, wieder in einen neuen Teil, oder sollte man sagen, ja doch, eigentlich in einen neuen Teil der Stadt führt, den wir noch nicht kennengelernt haben.
Ja, wir landen in der babylonischen unterirdischen Bunkerlandschaft. Ich habe mich gefragt, die muss doch irgendwie verbunden sein mit diesen Untergrundwelten, in denen Jonas sich schon vorher mal rumgetrieben hat. Aber das wird hier jetzt nicht so wirklich thematisiert. Es wird auch kein Rückbezug genommen auf andere Fälle. Es gibt diese Bunkerlandschaft. Es gibt diese geschlossenen irgendwie unterirdischen Bunker. Also man stellt sich das ein bisschen vor wie in skandinavischen Hauptstädten, wo irgendwie so die Bunker unter die Felsen gegraben werden und dann in Friedenszeiten als Turnhallen verwendet, nur dass da hier in diesem Fall keiner rein darf.
Ja. Und Moreno hat einen gewissen Vorsprung. Und Jonas ist jetzt nicht, sagen wir mal, topografiesicher. Aber ist kein Problem, denn er hat ja seinen treuen Freund Sam dabei. In Form von, wir sagen es immer wieder, Sam 2. Das ist die mobile Variante von Sam 1, der ja im Büro bei Jonas steht.
Ja,
Ja,
alles
und
Bluetooth, alles Wi-Fi,
genau,
alles LTE und 5G.
auch unter der Erde klappt es einfach durch die Bunkerwände absolut sicher. Das wünscht man sich so oft. In der U-Bahn am Rosenheimer Platz in München zum Beispiel, da sieht man es, wie gut es klappt.
Ja, in jedem Regionalzug der Deutschen Bahn
Ja.
hat man schlechteren Empfang.
Und Sam behält recht. Er sorgt dafür, dass Jonas schneller ist als Moreno, kürzt also ab, 2-3, und dann kommt eine interessante Begegnung, wie bei dem berühmten Rennen zwischen Hase und Igel. Moreno betritt einen Raum, in dem Jonas schon sitzt. Der ist natürlich sichtlich überrascht. Und ja, was für eine Art von was passiert da mit Moreno? Dann passiert eine Verwandlung. Also er sieht ein, dass er offensichtlich keine guten Karten hat, aber er deutet etwas an.
Da ist noch was, da gibt's noch mehr zu erleben,
Ja, das auch.
das sowieso, zu erfahren.
Genau.
Vielleicht übernimmst du hier einfach mal, nachdem ich mich jetzt schon verhaspelt habe.
Ja. Also Moreno deutet an, solange er noch lebt, Achtung vor Foreshadowing,
No.
sagt er, töten Sie mich nicht. Sie wissen ja gar nicht, was hier alles vor sich geht. Ich kann Ihnen, und da scheint auf der Bildfläche aber Mustermann, der erstmal so den freundlichen, Friendly Neighborhood Cop gibt und sagt, oh, Entschuldigung, der hat Sie doch bedroht, ich habe ihn erschossen. Das ist doch nur ganz gut für Sie, Jonas. Und Jonas checkt sofort, was hier vor sich geht, was für ein Spiel passiert und sagt, ah, Sie haben ihn erschossen, Sie haben mich gerettet. Wie praktisch, gerade wo doch Moreno etwas über die Hintergründe ihrer speziellen Beziehung, ihrer beider Beziehung sagen möchte.
Ja, mich hat das so ein bisschen erinnert. Es gibt in Star Trek 6, das unentdeckte Land, gibt es so eine Szene, wo gerade das Bösewicht unseren Helden die Hintergründe so James Bond bösewichtmäßig eröffnen wird. Und gerade in dem Moment werden sie dann rausgebeamt, also eigentlich gerettet und beschweren sich dann lautstark, dass man sie nicht unten hat lassen können, bis man ihnen erzählt hat, was da so alles war. Also in diesem Fall der Laserstrahler und nicht der Transporterstrahl, der diese Sache hier etwas abkürzt.
Ja, und dann passiert etwas, was ich auch in Filmen manchmal ganz spektakulär finde. Also ich stelle mir das so vor, weil er beschreibt es ja, der Moreno, als er noch am Leben war, Jonas hat den Laser und steht über ihm. Moreno wird erschossen, dann kommt Mustermann rein, auch mit dem Laser. Und warum dann Jonas, der genauso den Laser in der Hand hat, ihn weglegt, nur weil Mustermann sagt, legen Sie den Laser weg, das ist mir nicht klar geworden. Aber vielleicht hat er zu dem Zeitpunkt die Kaltblütigkeit Mustermanns noch nicht ganz realisiert.
Ja, vielleicht hat er immer noch gedacht, der gehört irgendwie zu den Guten. Wobei, das ist ja auch schwierig, weil Jonas glaubt ja eigentlich nicht an die Guten. Ja, also es ist ein bisschen schwer zu erklären. Ich würde es mir jetzt so headcanon-mäßig so zurechtlegen, dass er einfach ein bisschen baff ist und dann denkt, ja gut, der Mustermann, der ist ja Sicherheitschef, der arbeitet mit Judith, der wird schon nicht irgendwie, also der hat jetzt natürlich was ganz, ganz Blödes gemacht und aber vielleicht war es ja doch nicht ab. Who knows? Also man muss so, da ist ein Plothole. Da kann man einen kleinen LKW nehmen und den durchfahren, aber letztlich bringt uns das im Text nicht weiter. Also es ist zu einfach, ne? Also es ist zu einfach. Aber ich weiß nicht, was ich machen würde. Ich bin auch kein Söldner aus dem Antarktischen Krieg, aber was ich machen würde, wenn jemand einen Laserstrahl auf mich zeigt, der noch sagt, der ist irgendwie Sicherheitschef von Babylon, ob ich nicht auch sagen würde, einfach so aus kompletter Erklärungsnot, was hier vor sich geht, den Laserstrahl fallen lassen würde. Who knows?
Ja. Naja, dann auf jeden Fall, Mustermann möchte Jonas erledigen. Er möchte ihn ausschalten, weil er zumindest in, sagen wir mal nicht ganz, aber in Ansätzen begriffen hat, dass da was vorgeht in der Geschäftsbeziehung Mustermann-Moreno, was nicht ganz koscher ist, was nicht legal ist. Und jetzt wird Jonas zum gefühlten 800.000. Mal von Sam gerettet, weil der offensichtlich recht schnell dafür sorgt, dass jetzt auf der Bildfläche Judith, Kommissar Brock und der Hitlerjung, der Vollzugsbeamte Quecks auftauchen. Und jetzt zeigt sich nämlich ein entscheidender Twist.
Genau. Wir sind jetzt nämlich schon quasi beim dritten, bei der dritten Windung oder Wendung. Denn A war ja die Wendung, Judith hat Jonas reingelegt mit ihrem Trizen, dass er nicht qualifiziert wird. Für die ganze Sache ist, dass er Nein sagen wird, damit er Ja sagt. Das ist quasi die erste Wendung. Die zweite ist dann, dass Moreno weiß, wer Jonas ist und dass Sammy auch irgendwie so, was ist denn da jetzt los? Also, wem kann man da noch trauen? Und jetzt kommt die dritte Wendung, nämlich Quecks und Brock und Judith, alle unter einer Decke, eigentlich gegen Mustermann und gegen Moreno. Also eigentlich gegen Mustermann. Moreno ist denen gar nicht so wichtig. Der ist so ein kleines Licht im Organhandel und im Drogenhandel und den, ja, der muss halt sein, ne? Das ist so Staatsräson, würde man fast sagen. Weil Europa braucht Drogen und braucht Organe und ansonsten sterben alle weg. Aber sie haben herausgefunden, dass Mustermann sich schon sehr illegal bereichert hat und wollten ihm das Handwerk legen.
Ja, und Mustermann wiederum erklärt jetzt eben, und da muss man zurückgehen natürlich in den Kalten Krieg, dass im Grunde hier die Iran-Contra-Affäre das praktisch das Vorbild für diese Chose ist, weil die USA, die damals die Contras finanzierten in Nicaragua mit allem möglichen Geld, um da praktisch im Hinterhof, wie es immer so schön heißt, im Hinterhof der USA für die vermeintlich rote Gefahr zu bekämpfen.
Genau, und sie konnten dafür keine offiziellen Gelder vom Kongress bewilligt kriegen, weil es war ja alles geheim und CIA und aber man musste es ja machen als guter Amerikaner, der gegen die rote Gefahr kämpfen wollte. Und ja, Ronald Reagan hätte eigentlich, also wenn man mal ehrlich ist, dafür auch ja impeached werden sollen. Aber Ronald Reagan, den kannte man ja als den Teflon-Präsidenten, an dem prallte einfach alles ab und der hat sich ganz gut aus der Affäre gezogen, andere nicht.
Genau. Und Mustermann ist jetzt, da zeigt sich jetzt, dass Mustermann in Sachen Politik durchaus beleckt ist, ein sehr schönes Wort, wie ich im Zusammenhang finde. Und zwar sagt er, er sucht jetzt in dieser Sekunde, wo er sieht, er hat eigentlich verloren, schafft er es fast, also kreiert er neue Allianzen. Das möchte er. Er sagt, Delgado, hören Sie mir zu. Wir beide können uns da gut aus der Affäre rausziehen. Wir erledigen einfach zusammen jetzt die drei anderen. Und dann kommen wir da schon irgendwie raus. Ja. Und dann passiert eigentlich ein klassischer Mord auf mit Absprache, mit Zwinker, Zwinker, Zwonka, Zwonka. Denn die vier anderen entschließen sich, also Jonas, Quecks, Brock und Delgado entschließen sich, ein Blick reicht und Quecks kommt zufällig auf den Auslöser und Mustermann fällt
Upsi.
getroffen zu Boden.
Ja, und Quecks als entpuppt sich als doch durchaus hilfreiche Gestalt. Hätte man so vielleicht nicht vermutet. Wenn natürlich die ganze Moralität auch sehr, sehr, sehr suspekt ist in diesem Moment.
Stimmt, und
Aber es
Delgado,
geht auch ums Überleben, ne?
genau. Und Delgado weiß natürlich auch genau, was jetzt hier passiert ist und wie sie es, dazu ist sie auch schon zu lange im Politikbusiness sozusagen verstrickt. Die sagt sofort, ah, machen Sie die übliche Pressemitteilung, fertig, ehrenvoller Dienst, im Dienst fürs Vaterland gestorben, schlimm, 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 Ausrufezeichen, okay, man sieht sich dann Montag im Büro.
Ja, das ist schon sehr, sehr Games of Thronesick irgendwie, so diese ganze Politikerei da.
Genau. Und zum 100.000. Mal sagt Jonas zu Judith: Puh, na, da hast du mich mal wieder über den Tisch gezogen. Respekt 3000 für dich. Und Judith sagt: Haha, knickknack, hihi, zwinker, zwonker, aber dein Geld bekommst du ja, kein Problem. Holst dir einfach in bar beim Auszahlungsautomaten.
Ja, genau. Beziehungsweise Jonas sagt, er will's in bar, weil Jonas ist natürlich oldschool und er kennt den Kassenautomaten. Der Kassenautomat hat auch keinen, sagen wir mal, guten Tag. Dauert eine ganze Weile, bis er das Geld kriegt. Und er steht dann da mit was, 403,13 € oder irgendwie sowas in der Richtung und nicht 2000 €. Und der Kassenautomat zählt die ganzen Dinge auf, die ihm da schon abgezogen sind von seinen, ja, eigentlich schon gar nicht üppigen 2000 €. Ich habe nämlich ganz am Anfang gedacht, ich so, ich glaube, die Euros sind in dem Moment in Babylon noch mehr wert, als sie heute auch Inflation etc. hier wert sind. Aber 2000 € für so eine ganz, ganz vertrackte, gefährliche Geschichte habe ich auch schon gedacht, das ist ein bisschen wenig Geld. Die haben schon mehr Geld eigentlich. Und jetzt kriegt er nur 400 davon raus, und spendet dann noch irgendwie so die letzten 3 Cent an den ganzen Automaten, weil er sagt, die könnt ihr dann auch behalten. Ja, aber hat jetzt 400 € und irgendwas. Wahrscheinlich genug für einen Whisky im Casablanca und etwas anderes.
Richtig, du hast ja auch notiert, Circling Back, wie es so schön heißt, ein wirklich schöner Schluss, ein Kreisschluss, denn jetzt, wie wir erfahren haben, die Postkarte von Humphrey Bogart, die er sich nicht leisten konnte zu Beginn der Folge, rückt jetzt in greifbare Nähe durch dieses Abenteuer. Und ob er sie wirklich kauft oder nicht, das bleibt offen, aber ich glaube, er kann der Verlockung nicht widerstehen. Das ist so schließt es für mich sich im Kopf ab, das Ganze.
Ja, für mich auch, weil dann haben wir nämlich genau das, was wir in jeder Folge haben. Am Ende ist Jonas eigentlich genau da, wo er am Anfang war. Ne? Mit einer Postkarte mehr und ein paar Beulen mehr. Und ja, was ich daran interessant fand, ist, dass wahrscheinlich sind Humphrey Bogart Autogramme in dieser alternativen Realität, in der es eigentlich nur noch Jonas als Bogie-Fan gibt, um einiges günstiger, als sie in der echten Realität sind, denn ich habe es mir nicht nehmen lassen, einmal nachzuforschen und ein echtes zertifiziertes Humphrey Bogart Autogramm kostet einen heute so plus minus mindestens 2000 €.
Gut, dann werde ich meine vielleicht, die 20, die ich hier habe, vielleicht jetzt mal auf eBay einstellen. Aber bevor ich das alles mache, müssen wir ja eine Bewertung der Episode vornehmen. Und da fange ich einfach mal an. Ich habe mir notiert, ja, Produkt seiner Zeit und so, aber deswegen muss man den ollen Alltagslassismus hier noch lange nicht mögen. Ansonsten haben wir es mit einer routinierten Thrillerkost, mit Wendungen zu tun und einem dicken Hinweis. Der Wohlstand, auf dem wir hocken, der hat seinen Preis. Als Babylonier in Spe wissen wir das ja alle. Und man zahlt ihn vielleicht nicht selbst. Vielleicht zahlt man ihn später, aber irgendwann wird man ihn zahlen müssen. Wie hoch er dann sein wird, das bleibt abzuwarten. Ja. Und habe ich notiert, Snitches get Stitches. Natürlich ist dieser kleine Verrat in Anführungszeichen wohlwollend zu verzeihen. Schließlich wurden hier Leben gerettet. Insgesamt gebe ich 3 von 5 Flaschen Büro-Whisky.
Ja, für mich fühlt sich diese Folge fast noch mehr 1980er an als alle bisherigen. Es wird mir um Fall zu Fall schwerer zu glauben, dass Jonas sich immer wieder übertölpeln lässt, aber diesmal immerhin gut eingeführt und gelampshadet sozusagen, dass Judith ihn da durch ihre emotionale Manipulation hineingelockt hat in die Falle. Sehr schön. Ich muss sagen, ich habe diese Folge in der Vorbereitung zweimal gehört. Das erste Mal auf einem Spaziergang hier am Rhein entlang. Und als ich so dann in meine Straße einbog, kam der Punkt, wo Judith ihn getriezt habe und ich dachte mir, ich weiß genau, wie das ausgeht und ich habe laut losgelacht. Also es war sehr schön. Also die Figuren finde ich, und das muss man auch über die Serie ja, die zwar nicht seriell erzählt, das ist ja damals auch noch nicht so ganz en vogue, aber trotzdem ihren Figuren immer treu bleibt. Also Judith ist immer Judith, Jonas ist immer Jonas und man baut so ein bisschen nach und nach die Figuren aus, anstatt einfach sie Dinge tun zu lassen, die sie so nie tun würden. Das fand ich eigentlich sehr schön. Schön fand ich auch das doppelte bzw. dreifache hinters Licht führen. Ich habe irgendwann mal den Überblick verloren, wer jetzt wem und wie gegen was. Aber schön gemacht. Und es steckt auch eben in dieser Idee von dieser Ninja-Bodyguard-Killer-Roboterin-Fragezeichen steht da was ganz Interessantes. Also gibt es da eine Fabrik in Japan, in der Killer-Roboter produziert, wer produziert ist das Wort? Warum konnte ich das Wort jetzt nicht? Produziert werden so am Fließband. Oder gibt es irgendwie da Biotech Corporations, die irgendwelche genetischen Experimente und Killer züchten, wie auch immer. Es war sehr interessant. Da hätte ich gerne mehr drüber gehabt. Hoffentlich, vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr, also wie diese Welt sich so aufbaut. Ich mag immer diese kleinen Details, ja, was es in dieser Jonas-Welt so alles gibt. Und mir stellen sich dann sofort die Fragen, ja, also wo kommt das her? Wie ist das alles ineinander gebaut? Also da hätte ich gerne mehr gewusst. Auf der anderen Seite, wir haben mehr erfahren, ne? Also wir haben mehr erfahren über den Organhandel und Costa Guana und warum das Ganze so stehen gelassen wird und warum Costa Guana vielleicht sogar noch wichtiger ist, als wir es in der ersten Folge gesehen haben. Also da wird das Feld erweitert. Da wird dann quasi der Erweiterungspack für das Babylon-Universum aufgemacht. Das fand ich auch sehr schön. Naja, andererseits mussten es wirklich alle asiatischen Klischees aus den 1980ern auf einmal gleich sein. Oh je, oh je, oh je. Ja, mir gefiel auch, dass Sammy sein eigenes Ding gemacht hat. Also das war auch eine schöne Neuheit. Also Sammy gegen Jonas hatten wir so noch nicht. Also zumindestens, also er war mal gegen ihn, wenn er irgendwie schlecht gelaunt war oder so oder ein bisschen von allem abgekommen, aber so wirklich intrigierend im Hintergrund, gar nicht so laut, schöne Idee eigentlich. Ja, wenn er nicht nur so als nörgelnder Stichwortgeber fungiert, das gefällt mir. Also, sehr viele Worte letztlich. 3 von 5 Flaschen bin ich bei dir. Allerdings würde ich mir, glaube ich, noch einen doppelten dazu genehmigen wollen, denn etwas mehr blieb dann doch hängen.
Okay, das ja, warum nicht? Wir haben ein neues Jahr, da kann man ja gleich mal mit der doppelten Ration auch einsteigen. Wenn auch ihr da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Fälle lösen wollt, ohne ein allzu weißes Näschen wie Falco zu riskieren, dann seid ihr natürlich bei uns genau richtig.
Genau, Falco, weil wir Europa heißen und es sehr verniesen. Abonniert uns bei YouTube und beim Podcatcher eurer Wahl. Bewertet uns auf Spotify, Apple und Co. natürlich mit Bestnoten. Das bringt diese Sendung vor noch mehr Augen. Und eine ganz kurze Notiz zum Format. Denn seit der Weihnachtsepisode und auf jeden Fall jetzt für die regulären Episoden ab diesem Jahr, seit YouTube voll auf Podcasts setzt, sind wir da natürlich auch im Podcast-Listing. Also man kriegt uns da über YouTube Podcasts. Das bedeutet allerdings auch, wenn ihr gewohnt wart, uns in live und in Farbe auf YouTube zu schauen. Ihr habt jetzt da nur noch Audio und kein Video mehr. Wenn ihr also weiter die volle Dröhnung von 2 Detektiven in ihren Heimstudios haben möchtet, wie sie seltsame Blicke aufeinander und auf die Jonas-Welt lesen, dann schaut weiter bei Spotify.
Das fällt mir noch was ein, was ich vorhin anfügen wollte, dass ich mir eigentlich, genauso wie ich mir eine hübsche Stadtkarte von Rocky Beach wünsche, könnte ich mir auch so eine schöne Babylon-Stadtkarte vorstellen.
Ich frage mich, ob es das vielleicht mal gab im Internet. Vage erinnere ich mich. Menschen draußen, Jonas-Fans, wenn ihr was wisst, lasst es uns wissen.
Ich sage gesehen, gehört, geschrieben. Schreibt uns gerne Feedback an sam@dieletztendetektive.de oder schaut vorbei bei Instagram @dieletztendetektive.
Mhm. Sammy, klappt die Fernsehzeitschrift mit dem Kokain zu?
Oh, Thorsten, lass mal ordentlich was durchziehen jetzt hier.
Oh. Rudi hat rein Kokain, ihr habt's gesehen. Also wenn ihr es nur hört, glaubt ihm nichts.
Ich bin seit 20 Stunden wach.
Ja.
Schluss mit lustig.
Schluss mit lustig. Das war Schneewittchen, eine Folge der Podcast-Reihe Die letzten Detektive von Rudolf Inderst und Thorsten Kattke. Zur Hörspielreihe Der letzte Detektiv von Michael Koser. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Kattke. Musik von Schwarzensee. Eine Produktion aus dem Jahre 2024.